Hallo lieber Julian.
Hallo, lieber Andi.
Ja, Julian, wir hatten gerade schon jeder eine Pizza gegessen.
Oh ja.
Und zwar einmal Spinaci
Einmal Spinaci.
und einmal Italia hattest du.
Eine Pizza Italia.
Genau. Und Pizza ist auch unser Thema heute. Und du hattest eine Pizza Italia. Und wir werden natürlich im Laufe dieser Sendung, wenn wir darüber besprechen, ob vielleicht alle Pizza Italia sind.
Oh.
Um das schon mal anzuteasern.
Da bin ich jetzt echt gespannt. Diese Frage verwirrt mich, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken.
Wir werden uns anschauen, wer die Pizza erfunden hat. Und wir werden einige Fragen, die wir von euch geschickt bekommen haben, besprechen. Und ich würde sagen, Jürgen, wir fangen erstmal direkt an damit, oder nicht?
Ja, was ist denn überhaupt was ist deine Einstellung zum Thema Pizza? Ne? Sehr kontrovers, natürlich, das Thema.
Ja, Pizza ist der Hammer,
Ja.
finde ich. Also wir haben uns heute wirklich ein
Auf
Thema
jeden Fall.
ausgewählt, was übrigens ein Wunsch von einem Hörer war, kann man ja auch
Ja,
mal an dieser Stelle sagen. Vielen Dank dafür.
vielen Dank.
Und was natürlich echt ein sehr großes Thema ist, ein sehr wichtiges Thema, weil ich denke mal, es gibt kaum einen Snack, der so krass ist
Ja, auch
wie Pizza.
international so populär.
Ja.
Ich glaube, da gibt es kaum was, was daran reicht. Und ja, es ist auf jeden Fall auch ein Herzensthema für mich.
Auf jeden
Ich
Fall.
liebe Pizza und ja, deswegen freue ich mich sehr auf die heutige Ausgabe und ich bin auch sehr gespannt, was du zu erzählen hast, weil ich da auch tatsächlich noch gar nicht so viel weiß, wie das denn alles zu diesem Meisterwerk der Menschheitsgeschichte kam.
Der Menschheitsgeschichte. Auf jeden Fall. Deswegen würde ich mal sagen, bevor wir starten, eine kleine Einordnung von dir, Julian. Und zwar hat uns ein Hörer gefragt, was ist die beliebteste Pizza? Und du hast dich da schlau gemacht.
Ja, sehr schöne Frage, vielen Dank dafür. Genau, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht und bin gestoßen auf eine Statistik von pizza.de.
Oh ja,
Ja.
seriöse Quelle.
Und zwar, ja, insofern tatsächlich eine sehr seriöse Quelle, weil ich glaube, das ist ja so mit der größte deutsche Pizzalieferdienst.
Ja, das stimmt.
Und naja, die haben halt die ganzen Daten, ne? Die haben halt einfach geschaut, was wurde am häufigsten bestellt. Hast du denn einen Tipp, was die deutscheste, die beliebteste Pizza in Deutschland?
Ich hätte jetzt gesagt, spontan Pizza Margherita, weil
Okay.
es halt jeder Pizza Margherita hat. Und an dieser Geschichte, weil ich meine, es gibt Pizza ja wirklich mit allem so. Und ich glaube, dass dann quasi ab Pizza Margherita und vielleicht Spinaci und irgendwie Funghi,
Ja.
Salami, so die, ich sag mal, so die drei, vier großen Klassiker,
Ja.
dass es danach dann sehr diffus wird und ganz viele verschiedene Sorten gibt. Das ist jetzt mein Tipp.
Ja. Ja, man muss natürlich auch denken, okay, das ist jetzt pizza.de hier, wahrscheinlich bei irgendeinem feinen italienischen Pizzabäcker ist wahrscheinlich die Statistik auch nochmal ein bisschen anders, wobei ich mir vorstellen kann, dass die ersten Plätze trotzdem sehr ähnlich sind. Tatsächlich ist auf Platz 1 und 2 sind relativ unangefochten, Salami und Schinken
Echt?
tatsächlich.
Also eins ist
Platz
Salami,
1
zwei ist
Salami,
Schinken.
21%, Platz 2 ist Schinken. Und erst auf Platz 3 kommt die gute alte Pizza Margherita.
Ach, krass, okay.
Ja, doch. Salami-Pizza ist anscheinend sehr beliebt und Schinken auch.
Beides Pizzen, die ich mir ehrlich gesagt nie hole.
Ja, na, doch, ich schon auch. Also Salami gerade auch sehr gerne, aber Schinken, doch, eine gute Schinkenpizza ist auch nie verkehrt. Auf Platz 4 dann direkt kontrovers, Pizza Hawaii tatsächlich mit 3%. Da werden wir später auch noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Die weiteren Plätze sind dann tatsächlich erst dann mit 2% Pizza Funghi und ebenfalls 2% Döner und Gyros.
Ach krass, so schnell
Ja.
kommt das schon.
Ja.
Ja, krass.
Und Spinaci ist zum Beispiel hier gar nicht dabei.
Ah, ich hätte gedacht, das wäre so ein Klassiker, aber natürlich Schinken und Salami ist natürlich auch echt ein Klassiker.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da ist auf jeden Fall doch die Fleischlust unter dem Volke doch noch so groß, dass doch die meisten auf jeden Fall sowas auf ihrer Pizza haben wollen. Genau. Und ich habe auch mal noch geschaut, ich wollte eigentlich international schauen. Leider gibt es ja auch wenig verwunderlich keine internationalen Studien zu dem Thema. Aber es gibt Statistiken für Amerika. Hast du da eine Idee? Ist das
Da
sehr
hätte ich jetzt
anders?
auch eher auf Fleisch getippt. So eine dicke, aber so, also es ist ja so eine dicke Pizza immer, so mit so einem dicken Boden, ne, in den USA, glaube ich. Aber hätte ich jetzt auch dann auch Salami oder so gesagt.
Ja, tatsächlich ist auf Platz 1 Pepperoni,
Ah,
was ja
Pepperoni, ja.
aber quasi ja
Salami
mehr
ist.
oder weniger Salami ist. Auf Platz 2 Sausage.
Echt?
Ja, ich weiß nicht so ganz, was das heißt. Ich meine, es gibt ja ganz geile italienische Wurst. Und auf Platz 3 dann Mushroom. Also ja. Fungi auch.
Ja, siehst du mal, da ist sie noch höher, die Pizza.
Ja, also ist auch eigentlich relativ ähnlich bis auf Sausage. Das Land, das sie, es gibt genau Statistiken, mit wer die meisten Tiefkühlpizzen kauft.
Mhm.
Und da ist auf Platz 1 ein bisschen, also wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, Norwegen.
Echt?
Mit 5,4 Kilogramm pro Person.
Krass.
Ja. Ja. Und auf Platz 2 dann Deutschland direkt.
Ah ja.
Ja, also Deutschland ist auf jeden Fall auch ein krasses Pizzaland. Ich weiß nicht, ob von der Qualität her unbedingt das ganz weit vorne rangiert, aber zumindest von dem Konsum. Auf jeden Fall Pizza hier ein großes Thema. Gerade Tiefkühlpizzen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in Italien oder so Tiefkühlpizzen gar nicht so das Ding ist. So, ja, ne?
Kann ich mir auch gut vorstellen.
Dass sie da eine größere Würde der Pizza einräumen. Dass das nicht einfach so ein Ding ist, was man sich hier tiefgekühlt irgendwie als Massenware in den Ofen schiebt.
Jetzt haben wir gerade schon über die beliebtesten beliebtesten Sachen, die man auf die Pizza rauf tun kann, gesprochen. Und ich würde sagen, wie überall ist das auch ein gewisser Glaubenskrieg. Ja. Was man auf die Pizza tut. Es gibt Leute, die irgendwie das eine total gut finden, das andere total schlecht. Und mit Verboten drohen.
Oh ja.
Und solche Sachen.
Da habe ich gleich auch noch eine Geschichte. Ja. Weißt du, was ist denn deine Lieblingspizza? Ist es Spinacci?
Ja, es ist glaube ich, Spinacci, so, wenn ich jetzt mich auf eine festlegen könnte. Aber ich wollte dich fragen, Julian, was ist denn deine Lieblings-Guilty-Pleasure-Pizza?
Guilty-Pleasure.
Also eine Sache, wo du dich jetzt ein bisschen schämst. Aber so viele Leute hören uns ja nicht. ganz beruhigt hier mal erzählen.
Ja, also ich muss sagen, so generell bin ich tatsächlich auch so bei Salami, Schinken gern dabei. Mhm. Ich mag auch sehr, jetzt heute hatte ich ja quasi auch eine, also Italia hier bei dem Ansässigen hier direkt gegenüber ist eine wunderbare Pizzeria. Genau, Italia heißt quasi Margherita mehr oder weniger mit Basilikum und frischer Tomate noch drauf. Sowas esse ich auch sehr gerne, aber ansonsten Schinken, Salami und eben gerne auch so italienische Salami- und Würstchen-Varianten. Mhm. Finde ich auch sehr lecker. Ich glaube, du wolltest mit Guilty Pleasure direkt auf das Thema Pizza Hawaii hinaus. Ne? Ich muss sagen, eine Pizza Hawaii kann ich mit Stolz verkünden, habe ich, glaube ich, sehr lange nicht mehr gegessen. Mhm. Aber ich muss auch zugeben, also ich würde es eigentlich niemals zugeben, aber an sich, ich habe früher auch schon manchmal Pizza Hawaii gegessen.
Ja.
Aber dann also eher so auch so Tiefkühlpizza-mäßig. Aber wenn es irgendwo eine Hawaii gibt, so, ne, kennt man ja so, dass irgendwie in der Runde irgendwie so Partypizzen gekauft werden für viele Leute und dann ist da eine Hawaii dabei, dann esse ich da auch mal ein Stück. Und ich finde das dann, ja, ist auch okay, aber es ist halt schon was anderes. Aber
Guilty Pleasure, ich habe auch gedacht, weil ich habe nämlich mal eine Pizza selbst gemacht. Ich glaube nicht, dass es die irgendwo im Handel gibt, aber mit Sauce Hollandaise.
Oh ja, oh, das ist mein Guilty Pleasure, auf jeden Fall.
Mais und Champignons.
Oh, okay.
Und es war heftig lecker. Und ich weiß, alle sagen, was, Hollandaise auf die Pizza und sowas. Es schmeckt einfach gut und ich finde, man kann das auch mal machen. Ist jetzt nichts, was ich jeden Tag essen würde, aber ab und an und dann schmeckt es einfach auch richtig lecker.
Ja, das ist schon abgefahren, aber das stimmt auf jeden Fall. Meins ist auch Pizza Hollandaise. Ich hatte Zeit, so das erste Jahr in Köln als Student, ich häufig irgendwie auch auf Pizza.de irgendwie die Gutscheine zusammen
gekratzt
und dann irgendwie geschaut, okay, wer hat 25% und mit einem Kumpel dann auch ganz häufig zu zweit einfach eine Familienpizza mit, dann Klassiker war da auch tatsächlich Sauce Hollandaise und dann meistens hatte man vier, also bei dem einen Lieferservice, wo wir meistens bestellt haben, der einfach unfassbar günstig war, hatte man dann vier frei quasi und dann war das eigentlich immer Brokkoli, Sauce Hollandaise und dann noch zwei Fleischsachen, also Gyros auch häufig tatsächlich.
Ja.
Oder auch so Schinken, Hähnchenbrust oder sowas. Aber ich muss sagen, zum Beispiel Dönerpizza ist auf jeden Fall auch ein Guilty Pleasure.
Ja,
bei Karlsruhe, also in Karlsruhe, in meiner Heimatstadt, gibt es einen sehr guten Dönerladen direkt um die Ecke. Und da habe ich auch sehr häufig auch gerne als Kind und Jugendlicher mir da hin und wieder eine Dönerpizza. Schön auch noch mit Joghurtsoße oben drüber.
Also ja.
Das ist dann die Frage, wie viel das noch so mit der italienischen Pizza gemein hat, aber
Aber die Pizza Hawaii mit Ananas und Schinken ist ja auf jeden Fall irgendwie ein Streitthema, auch wenn man so im Internet oder sowas wird das mal wieder angesprochen. Und es hat uns auch ein Hörer gefragt, ist Ananas auf Pizza haram? Und du hast dich mit dieser Frage eines Hörers hast du dich auseinandergesetzt. Und,
vielen Dank für diese Frage, ich musste sehr lachen. Ja, das ist so ein bisschen ja die Gretchenfrage. Vielleicht kurz als Hintergrund, wem haben wir dieses Schlamassel zu verdanken? Das war der Herr Sotirios Panopoulos. Und zwar, das relativ unbestritten, der hat 1962, das war ein griechischer Einwanderer in Ontario, Kanada, also tatsächlich gar nicht in den Vereinigten Staaten oder wo man das vielleicht sonst erwartet hätte. Es hat dort einen Pizzaladen aufgemacht, ist leider jetzt vor wenigen Jahren verstorben, aber genau, dem haben wir die gute Pizza Hawaii zu verdanken und der hat die dann auch direkt Pizza Hawaii genannt. Genau, und ich hatte das damals sogar auch gelesen, vor irgendwie ein paar Jahren, hat dieses Thema nochmal groß in der Presse, in der Klatschpresse, aber auch in halbwegs seriösen Medien ein bisschen Fahrt aufgenommen, dieses Thema. Und zwar hat der isländische Präsident namens, ich weiß gar nicht, ob er jetzt immer noch Präsident war, also es war 2017, Gudni Johansson, war vor einigen Schülern, also es war so eine Fragerunde, ne, vor Schülern, und dann hat er da Fragen beantwortet. Unter anderem hat er da erzählt, dass Manchester United sein Lieblingsclub war, und zwar alles so ganz normal, bis dann plötzlich die Frage kam, okay, Pizza Hawaii, was sagen Sie zu dem Thema von dem Schüler? Woraufhin er gesagt hat, dass er Ananasstücke auf einer Pizza grundsätzlich ablehnt, und wenn er es könnte, dann würde er ein Gesetz erlassen, das grundsätzlich als Belag für alle Bürger verbietet werden sollte.
Aber stell mal vor, du bist Schüler und hast eine Chance, deinen Präsidenten was zu fragen. Das ist deine Frage so? Ja. Was ist da los?
Ja. Aber ich finde es schon auch eine sehr geile Reaktion. Ja, wenn das in meiner Nacht liegen würde, würde ich es für alle verbieten. Ja, es ist ja echt ein sehr kontroverses Thema, und ich glaube, es gibt schon auch viele italienische Pizzabäcker oder Puristen generell, die das auf jeden Fall sehr ablehnen. Und ich hatte auch erst letztens die Diskussion, weil ich da auch eigentlich immer eher auf der Seite bin, und dann wurde mir da auch vorgeworfen, da autoritär in meinen Essensansichten zu sein. Und ich finde, das ist so, ich meine, das gibt es ja bei vielen Themen, auch bei Burgern oder so kann man das ja auch sagen. Genau, der Auslöser war, dass ich da einen Burger gegessen habe, wo ich, ohne dass ich das dann vorher wusste, aber dass da war Ziegenkäse und Ei drauf und Fettbacon und noch, glaube ich, ja, also genau, Ziegenkäse, Ei, Bacon. Ich bin der Meinung auch, dass auf einer Pizza, wenn beispielsweise Gorgonzola auf einer Pizza ist und Bacon und keine, und Soße Hollandaise, dann habe ich gesagt, oder finde ich, nicht mehr so wirklich sagen, ist das jetzt eine gute Pizza oder ist, weil man quasi das, was die Pizza für mich ausmacht oder generell ausmacht, der Teig, die Soße und der Käse, dass man eben das gar nicht mehr richtig rausschmeckt, wenn da irgendwie dick Bacon, Gorgonzola, Soße Hollandaise und irgendwas drauf ist. Und dann ist es halt vielleicht dann nicht mehr wirklich Pizza, sondern halt irgendein anderes Gerücht. Das kann ja auch gut schmecken. Genauso mit einem Burger, wenn da eben dick irgendwie Ziegenkäse und so drauf ist, dann schmeckt man vielleicht gar nicht mehr, okay, ist das Brot jetzt wirklich so geil oder ist das Fleisch so geil?
Ja. Aber ich finde, wenn Leute sich Ananas auf die Pizza legen sollen, sollen die sich Ananas auf die Pizza legen. Mir ist es eigentlich völlig egal. Ich mag das nicht so gerne, weil ich mag Pizza Hawaii nicht so gerne. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, ist doch in Ordnung, oder?
Ja, also ich sag mal, in Ordnung ist das auf jeden Fall. Aber ich finde es schon auch, also wenn dann irgendjemand sagt, das ist okay, schön und gut, wenn dir das schmeckt, aber hat nichts mit Pizza zu tun, so, dann kann ich das auf jeden Fall auch respektieren, wenn da dann irgendein altehrwürdiger Pizzabäcker sowas sagt, dann würde ich dem auch auf jeden Fall nicht widersprechen. Ja, würde ich mich nicht trauen.
Gut. Ja, Pizza, unser Thema heute. Und eine Frage noch, bevor es jetzt, würde ich mal sagen, in die Vergangenheit geht und zu dem Erfinder der Pizza, ist eine Frage noch, inwiefern ist Pizza ein Snack? Und ich weiß nicht, Julian, ich weiß nicht, ob du da auch eine gewisse Kritik aus dieser Frage heraus.
Podcast-Namen, die Frage, ne? Tatsächlich finde ich, dass Pizza eigentlich auf jeden Fall ein Snack ist.
Ja.
Also gerade ich war im Sommer in Italien und da war das, ich habe das so gefeiert. Ich habe wirklich jeden Tag Pizza gegessen, aber eben häufig als Snack auch. Also ich. Ja. Da waren an jeder Ecke waren Pizzastände, also glaube ich in sehr vielen italienischen Ständen, dass man an jeder Ecke Pizzastände hat, wo man das eben so stückchenweise einfach dann für 1-2 Euro bekommt. Und ich habe da so oft einfach zwischendurch als zweites Frühstück oder als drittes Mittagessen mir da so ein Stück geholt. Und ich finde Pizza ist eigentlich Pizza ist auf jeden Fall also perfekt als Snack, weil Pizza ist ja extra auch schon so gemacht, dass es eben handlich ist, dass man es schnell irgendwie essen kann. Also wenige Sachen kann man ja so schnell essen wie Pizza.
Ja.
Und kann man so gut irgendwie unterwegs sich einfach holen. Und ja, eigentlich würde ich es mir auch wünschen, dass es in Deutschland noch ein bisschen mehr so Pizza-Snack-Stände gibt. Viele Dönerläden haben ja auch, oder der ein oder andere Dönerladen.
So einzelne Stücke, ja.
Genau, finde ich eigentlich auch sehr cool. Ja. Genau, und das ist also, wie gesagt, gerade in Italien oder so. Ich glaube, in Amerika ist es zum Beispiel auch recht groß, so dass man einfach an irgendwelchen Ständen sich ein kleines Stückchen holt, und das finde ich mega geil.
Ja.
Also für mich ein super Snack. Weil es ist handlich so, man kann es mit der Hand essen, man kann es notfalls irgendwie unterwegs essen, man hat es super schnell aufgegessen, super lecker.
Also um die Frage zu beantworten, es ist nicht nur ein Snack, es ist ein super Snack.
Es ist ein super Snack. Ding, 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 ding.
Vielen Dank für die Frage. Und ja, ich würde sagen, wir steigen mal ein.
Ja, Andi, jetzt die Frage aller Fragen. Woher kommt denn überhaupt Pizza?
Genau. Und ich finde, bevor man diese Frage beantworten kann, muss man dazu sagen, dass die Pizza ja letztlich einfach nur ein flaches Brot ist, ne? Wo Soße drauf ist, wo ein bisschen Belag drauf ist. Also die Art und Weise, was eine Pizza ist, ist ja sehr, sehr breit, ne? Oder nicht?
Ja, also das ist auch die Frage so zum Beispiel, ne? Muss Käse auf eine Pizza drauf? Muss Soße überhaupt auf eine Pizza drauf?
Genau, ja. Und es gibt in der Menschheitsgeschichte viele, viele Dinge, die ähnlich sind wie die Pizza, die in unterschiedlichsten Kulturräumen, wo Leute sich irgendwann mal auf die Idee gekommen ist, okay, ich mache ein flaches Brot, ich lege es in den Ofen und tue da irgendwas drauf. So. Das scheint eine Sache zu sein, die Leute irgendwann in der Geschichte anfangen zu machen.
Ja, also
egal wo.
Klingt logisch.
Irgendwann fangen an, Leute Brot flach zu klopfen.
Ja.
Also es gibt ja zum Beispiel hier in Deutschland sagt man auch mal türkische Pizza zu
Lahmacun.
Zu Lahmacun. Wobei ich jetzt gelesen habe, dass Lahmacun abgeleitet ist und Fleisch mit Teig heißt.
Hm.
Und da ist ja auch mal dieser Fleisch, diese
genau,
Fleischsoße
also
drauf. Und Lahmacun habe ich gelesen, schon vor tausenden von Jahren haben Leute schon was Ähnliches gegessen wie Lahmacun. So ist ein uraltes Gericht. Und hier in Deutschland ja wirklich sehr, sehr populär. Ich würde sagen, eines der beliebtesten Essen.
Lahmacun.
Oder so eine der beliebtesten Imbiss-Sachen, oder? Also Lahmacun wird sehr viel.
Also gibt es ja an jeder Dönerbude einfach. Und also Lahmacun ist auch auf jeden Fall auch sehr lecker.
Es gibt ja aber auch Flammkuchen und unterschiedlichste Sachen, die ähnlich der Pizza sind. Wie gesagt, also in Griechenland hat man ähnliche Gerichte gehabt. Im alten Rom hat man ähnliche Gerichte gehabt. Ja. Und alle möglichen Sachen. Wie gesagt, die Assyrer haben mit Lahmacun schon gearbeitet. Und deswegen ist jetzt natürlich die Frage, wer hat die Pizza erfunden, an sich die Pizza erfunden? Und ich würde sagen, weil auch die UNESCO die neapolitanische Kunst des Pizzabackens als immateriellen Kulturerbe der Menschheit deklariert hat.
Ja.
Und würde ich sagen, dass das diese Art und Weise der Pizza ja schon so die Pizza ist, wie wir sie kennen, so, oder? Also diese klassische, ja, eigentlich Pizza Margherita, dass das ist die Mutter aller Pizzen ist sozusagen, oder? Ja,
auf jeden
kann man,
Fall.
Kann man schon so sagen. Und ohne, dass ich jetzt irgendwie diese ganzen anderen pizza-ähnlichen Gerichte irgendwie
herabnehme. Nee, die sind ja auch alle toll, aber die haben sich ja auch nicht Pizza genannt.
Genau, und ohne, dass ich die herabwürdigen möchte, würde ich sagen, sprechen wir über die Pizza Margherita. Weil die Pizza Margherita gibt es überall zum einen. Und ich meine, wenn du eine Pizza machst, dann ist das ja eigentlich immer, die Basis ist ja eigentlich fast immer die Margherita.
Ja, wahrscheinlich ist doch auch alles andere daraus entstanden, so, ne? Es ist ja meistens auch, also eigentlich ist ja Pizza Margherita und dann eben eine Pizza Prosciutto ist dann halt Pizza Margherita mit Prosciutto.
Genau,
so, ne?
Ja. Und deswegen habe ich mich ein bisschen damit beschäftigt, woher die Pizza Margherita kommt. Und ich habe ja gerade schon angekündigt mit neapolitanischen Art des Pizzamachens. Und deswegen befinden wir uns bei der ersten Legende der Pizza Margherita im Jahr 1889 in Neapel.
Das ist ja noch gar nicht so lange her.
Das ist noch nicht so lange her. Und in 1889 in Neapel, und das ist jetzt die bekannteste Legende, wir können dann nachher darüber sprechen, ob sie das History of Snacks Siegel der Wahrheit verdient, waren der italienische König Umberto. Und seine Frau Margherita, du siehst, worauf das hinausläuft, diese Geschichte, die waren
die Weichen sind gestellt.
Neapel, haben die Stadt besucht und damals war es so, dass der Adel vor allem französische Küche Kost gegessen hat und die beiden aber waren in Neapel und hatten keinen Bock mehr auf dieses französische Essen so und wollten was anderes mal essen. So, dann gab es in Italien, in Neapel, gab es einen Mann, der hieß Raffaele Esposito. Dieser Mann sollte der König mal was anderes kochen.
Das war ein Koch, ein ganz normaler Koch.
Genau, das war ein Koch und der hat dann angefangen, eine Pizza zu machen. Also wie gesagt, Pizza war ja schon verbreitet und also im Sinne von, es gab schon irgendwie dieses dünne Brot mit verschiedenen Belägen und Und der hat aber das quasi auf ein neues Level gemacht und hat drei verschiedene Pizzen gemacht und die in den Königspalast gebracht. Und zwar gab es da beispielsweise eine mit Schmalz und Basilikum oder mit kleinen Fischen und so, also verschiedene Sorten. Mhm. Und eben gab es eine mit Tomate, Mozzarella und Basilikum. Mhm. So. Diese Tomate-Mozzarella-Basilikum-Pizza, die hat der in den Palast gebracht, wo die Königin und der König waren. Und die Königin Margherita hat gesagt, okay, das ist die Pizza, die am allerbesten schmeckt. Mhm. Und deswegen hat er diese Pizza quasi nach ihrem Namen benannt. Ja. Und es gibt dazu sogar noch ein Dokument von dieser Königin über irgendwie ihrem Mitarbeiter, wo drin steht, vielen Dank, dass Sie diese Pizza hier eingeliefert haben und war besonders lecker, bla bla bla.
Verbucht quasi.
Ist verbucht.
Verbrieft, ja.
In dieser Geschichte gibt es aber einige Fragwürdigkeiten.
Oh.
So. Und zwar ist man sich nicht genau sicher, ob dieser Brief, ob der nur bedeutete, dass der da was dahin gebracht hat, und das irgendwie zur Kenntnis genommen wurde, ob die Pizza Margherita, wollte ich schon sagen, ich meine natürlich die Königin Margherita, diese Pizza überhaupt gegessen hat, ob sie das überhaupt lecker gefunden hat oder ob vielleicht dieser Pizzabäcker das auch einfach als Margherita genannt hat, aus Marketing-Gesichtspunkt sozusagen.
Ja, macht auch Sinn.
Und das Interessante ist aber jetzt, um diese Geschichte vielleicht ein bisschen zu verstehen, weil wie gesagt, also diese Geschichte, die ich jetzt gerade vorgelesen habe, die sieht man überall, wenn du googelst Pizza Margherita, kommt überall diese Geschichte. Aber ich habe mir auch mal so ein paar Artikel oder tatsächlich gibt es auch wissenschaftliche Arbeiten über über die Pizza angeschaut. Und da geht es sehr oft quasi den historischen Kontext, wo diese Geschichte eingebettet ist. Und da muss man sich ein bisschen was zur Geschichte Italiens wissen. Also wie gesagt, diese Story ist im Jahr 1889 und Italien war quasi bis ins 18. Jahrhundert war für einige Jahre gar kein souveräner Staat, sondern stand unter der Macht von anderen Ländern. Also Napoleon war da beispielsweise. Mhm. Später waren die Österreicher da. Italien ist erst in den 1860er Jahren, gab es so Unabhängigkeitskriege in Italien. Und dann halt ein Königshaus wieder in Italien. Und erst 1870 wurde Rom zur Hauptstadt. Das heißt, zu dieser Zeit, wo diese Geschichte spielt, war Italien noch sehr jung. Hm. Und man versuchte innerhalb dieser Zeit, einen gewissen Nationalstolz aufzubauen. Und es ist jetzt kein Zufall, dass diese Tomate-Mozzarella-Basilikum-Geschichte auch die Nationalfarben der Pizza sind. Weil das ist ja sind ja die gleichen Reis Farben.
Grün, ja.
Und was, wenn man sich ein bisschen tiefer da einliest, was viele sagen, ist, dass in dieser Geschichte so viele Inhalte quasi drüber sind, wie zum Beispiel die Königin.
Schön ausgeschmückt.
Also Pizza war zu der Zeit eher so ein arme Leute essen so. die quasi die Pizza isst, so eine von uns sozusagen.
Ja.
Diese ganze Story, dieser ganze Mythos da drumherum, dann ist es auch noch die Nationalfarben und so. Und viele sagen, das ist so eine aufgeladene Geschichte, die wahrscheinlich so nicht stimmt, weil es ist sehr unwahrscheinlich, dass in dieser Zeit irgendein Pizzabäcker aus der Stadt der Königin irgendwas kocht, ja. Allein so aus hygienischen Gründen und keine Ahnung, was das, das passiert normalerweise nicht. Es kann sein, dass er da was vielleicht abgegeben hat, aber dass diese Königin gesagt hat, oh, das ist aber gute Kost, ist in dieser Zeit sehr, sehr unwahrscheinlich. Und das finde ich eigentlich eine ganz interessante Perspektive darauf, dass natürlich sowas wie Essen auch politisch sehr relevant sind und auch irgendwie identitätsstiftend sind.
Also es ist eine super Geschichte, also da waren richtig gute Marketing-Leute damals im 19. Jahrhundert in Italien am Start.
Auf jeden Fall. Ich habe diese Geschichte, also um das nochmal kurz zu sagen, der Raffaele Esposito aus Neapel, der auch eine eigene Pizzeria hatte und es gibt heute sogar noch eine Pizzeria Brandi, heißt die in Neapel, die irgendwie die Nachfolgerpizza wohl ist. Ich habe mal ein bisschen mir die Berichte angeschaut, scheint sehr touristisch zu sein, dieser Laden. Ja,
das kann ich mir vorstellen.
Erwartbar natürlich. Da hängt wohl auch noch irgendwie dieser Brief, wo gesagt wird, sie hat es bekommen und so. Aber wie gesagt, einige Historiker sagen, das ist ein Mythos, das ist eine aufgeladene Geschichte mit dieser Pizza Margherita. Aber dass die Pizza Margherita so genannt wurde, ist wahrscheinlich nur gutes Marketing, sowohl für den Staat als natürlich auch für unseren Pizzabäcker da.
Ja.
Dann habe ich eine andere Quelle mir angeschaut. Und ich habe ja eben schon gesagt, dass Pizza, also was wir heute als Pizza kennen, schon vorher verbreitet war. Und also einfach dieses dünne Brot. Einfach
dünnes Brot, irgendwas
drauf. Wie man es auch immer genannt hat damals. Aber natürlich die Pizza Margherita, diese Kreation von diesem Pizzabäcker, dass die natürlich sehr, sehr wichtig ist für die Pizza, die wir heute essen, ist, glaube ich, unbestritten. Aber es gibt auch Leute, die sagen, dieses Rezept mit Mozzarella, Tomate und Basilikum gab es auch schon vorher, weil gerade Tomate auch in Italien sehr populär war in dieser Zeit und man das sich dann einfach auch diese Pizza gemacht hat. Dann gibt es noch eine andere Geschichte, und zwar in einer anderen Quelle habe ich gesehen, dass 1835, also rund 50 Jahre zuvor,
sehr viel früher,
Alexandre Dumas, der war ein Autor und so ein Typ, der Reisereportagen geschrieben hat, der hat Neapel besucht und hatte sehr viel über Neapel gesprochen. Und der sagt in diesen Reisereportagen, dass es in Neapel zwei Essen gibt, und zwar Wassermelone und Pizza. Was dafür spricht, dass Pizza schon sehr, sehr verbreitet war.
Das heißt, dieses Wort gab es auch schon.
Offensichtlich, ja. Also es gab wohl dieses Wort schon und er hat halt erzählt, dass Pizza ein Essen war, was es in Neapel so an den Straßenrändern gekauft wurde und was witzigerweise auch, also eher so ein arme Leute-Essen war und es gab verschiedene Größen, das heißt, je nachdem, wie viel Geld du hattest, konntest du verschiedene Größen und konntest sagen, okay, ich möchte dies oder das drauf haben und deswegen war das auch beliebt unter den Leuten sozusagen. Ja. Es gab dieses dünne Brot mit auch mit Öl drauf, aber auch Fisch oder Käse und sehr vermutlich auch diese Variation der Margherita. Deswegen war das ziemlich populär. Das beschreibt er schon 50 Jahre vorher. Von daher ist die Wahrscheinlichkeit, dass in dieser Zeit in Neapel die Pizza Margherita irgendwo schon gab oder schon sehr populär war und diese, ich sag mal, Nationalstolz-Geschichte erst später da drauf gedrückt wurde, sehr wahrscheinlich.
Also vielleicht haben wir es gar nicht dem guten Pizzabäcker, der hier für Fräulein Margherita die gebacken hat, zu verdanken, dass wir die Pizza in heutiger Form haben, sondern die Leute, die das so aufgeblasen haben, diese Geschichte.
Genau, ja. Und will dir was vorschlagen, abseitig der normalen Art und Weise, wie wir hier den History of Snacks Preis sozusagen vergeben. Würde ich sagen, dass wir uns entscheiden, entweder zwischen Raffaello Esposito, wo es sehr viele Leute sagen, dass diese Geschichte so nie passiert ist, oder ob wir vielleicht sagen, weil wir ja sowieso in Neapel offensichtlich ja irgendwie was haben, wo Pizza echt eine Sache war, ob wir vielleicht sagen, die Pizza haben erfunden all die Pizza-Bäckerinnen und Pizza-Bäcker, die irgendwie im 19. Jahrhundert, Anfang des 19. Jahrhunderts da auf der Straße die Pizzen gebacken haben.
Ja.
Und die einfach so rausgehauen haben, egal mit welchem Topping, egal für wen so. Ob wir nicht einfach sagen, euch verdanken wir die Pizza heute.
Ja, das finde ich sehr schön. Neapel als Stadt mit all ihren Pizzabäckern.
Genau. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns.
Doch, finde ich gut, auf jeden Fall. Also ohne jetzt den irgendwie respektlos gegenüber diesem Raphael gewesen also zu sein, weil also der Mann, den hat es ja gegeben und es gibt ja diese Urkunde und er ist eben auch dafür verantwortlich, dass vielleicht die Pizza so diese Geschichte durchgemacht hat, die sie durchgemacht hat.
Ja, aber weil er sich die Geschichte vielleicht auch ein ganzes Stück weit ausgedacht hat. Aber Marketing ist natürlich da auch eine wichtige Sache.
Fake it
till
you make it.
Ja.
Das hat ja gut geklappt. Ja. Aber ich bin da trotzdem auf jeden Fall ganz bei dir. Lass uns den History of Snacks Award an Neapel und all seine Pizzabäckerinnen und Bäcker geben.
Wir sagen wie immer vielen Dank.
Vielen Dank.
Und schicken liebe Grüße runter nach Neapel. Zu den ganzen Leuten dort.
Ja, liebe Grüße. Ja, cool. Das ist doch, ist ja echt eine coole Geschichte auch, ob sie jetzt gestimmt hat oder nicht. Und auch spannend, dass es, es hat mich auch jetzt gewundert, dass, wann meintest du, diese Geschichte von Raphael war erst sehr spät im 19. Jahrhundert, richtig?
1889
ja,
war
89. Das wäre auch echt sehr kurz gewesen.
Ja, das stimmt.
Hätte mich auf jeden Fall auch überrascht. Ja, ich glaube, es ist auch bei wahrscheinlich mit vielen Lebensmitteln so, dass es schon in vielen Varianten die irgendwie gab und dann
ja.
gibt es irgendwie das eine Erlebnis, das eine Ereignis, das dann alles verändert.
Ja, das stimmt. Dann hatten wir noch eine Frage von einer Hörerin, warum ist Pizza rund?
Das ist auch eine sehr gute Frage.
Ja. Ich meine, es gibt natürlich auch viele Pizza, die nicht rund ist. Also wenn man zum Beispiel irgendwie sich so einen Pizzateig oder so holt. Aber
gerade auch so diese Straßenpizzastücke, die auf der Straße verteilt werden, gibt es ja auch viele, die nicht rund sind.
Ja.
Ist auch gut.
Ich habe ein bisschen mich da eingelesen und die meisten Leute sagen, dass es an der Herstellung liegt. Und ich habe auch schon mal, ich weiß nicht, ob du schon mal Pizzateig selbst gemacht hast.
Na, komplett und, selbst noch nicht.
Ja, wenn man sich Pizzateig selbst macht, dann hat man nachher so einen kleinen Ball sozusagen und dann fängst du ja an, den auszurollen, ne? Mhm. Und eigentlich die logische Form, die daraus entsteht, ist ja ein Kreis.
Ah, okay.
Weil du fängst ja an, das auszurollen und aus dieser Mitte, quasi aus diesem Ball geht's halt. Und wenn du hast natürlich nur so ein Blech, ne? So ein normales Ofenblech, weswegen man das dann irgendwie so zieht, dass es viereckig ist. Aber was die meisten Leute im Internet sagen und was auch meine eigene Erfahrung ist, dass das so eigentlich die einfachste Form ist.
Geht am schnellsten wahrscheinlich
ja,
auch.
Ja, dass
ne?
du einfach diesen Kreis machst.
Ja.
Und man sieht es ja auch, wenn du hier irgendwie in der Pizzeria siehst, wie die das ausrollen. Die machen das ja nicht, als die stampfen ja nicht nachher nochmal einen Kreis aus, sondern das wird quasi
automatisch mehr oder weniger ein Kreis.
Genau, organisch
noch,
sozusagen.
Noch ein bisschen in der Luft rumwirbeln und so. Das. Ja, mit dem Viereck ging das wahrscheinlich nicht so gut.
Ja.
Interessant, ja.
Dann ist natürlich die Frage, warum eigentlich die Pizza so gut schmeckt. Und der geschmolzene Käse, würde ich mal behaupten, ist einer der Sachen, die besonders wichtig sind.
Oh,
das war auch eine Frage, warum geschmolzener Käse so gut schmeckt. Und das ist auch meine eigene Erfahrung, weil ich finde, Käse ist manchmal, gerade auch so auf dem Brot oder so, ne? Wenn du so einen normalen Gouda nimmst, so im Mittelalter, dann ist ja irgendwann auch mal langweilig,
ja,
ne?
Vor allem junger.
Ja, oder junger. Also ja, es ist lecker und so, aber irgendwann gibt einem das auch nichts mehr. Aber sobald hier ein bisschen warm geworden ist und einmal überbacken ist, ist egal, dann schmeckt es einfach immer gut. Und ich finde das eigentlich eine sehr schöne Frage, die uns da eine Hörerin gestellt hat. Und Jürgen, du hast dich da eingelesen.
Genau, ich habe da ein wenig zu recherchiert und tatsächlich lassen sich auch dazu, ließ sich etwas finden. Und zwar ist das relativ tatsächlich belegt, dass diese weicheren Sachen, also diese Konsistenz, die eben auch geschmolzener Käse hat, dass wir die ziemlich geil finden. Also da gab es zum Beispiel auch 2014 an einer amerikanischen Universität, ich weiß jetzt leider nicht mehr welche, hat man zum Beispiel zwei Studenten Brownies gegeben, die gleich quasi geschmeckt haben, aber die eben zwei unterschiedliche Konsistenten hatten. Eine sehr hart und eine eben diese weiche, so, ne, dass man die so ziehen kann und so. Und da hat man beispielsweise gesehen, dass, also sie konnten quasi so viele essen, wie sie wollten, nebenbei lief, haben die sich was angeschaut. Ja, hat man zum Beispiel auch gesehen, dass sie eben mit dieser weicheren Textur sehr viel mehr gegessen haben. Und jetzt gibt es natürlich dann auch wieder Evolutionspsychologen, Evolutionstheoretiker, die das eben dann auch auf die generelle Beschaffenheit der menschlichen Natur zurückführen. Und da gibt es unterschiedliche Thesen. Die erste These ist erstmal, dass es einfacher zu essen ist. Also, du musst viel weniger Energie aufwenden, um eben Sachen, die, ne, du musst ja eben geschmolzenen Käse musst du nicht kauen. Und kauen verbraucht ja auch Kalorien. Und eigentlich finden wir es nicht geil, Kalorien zu verbrauchen.
Kannst du einfach so reinkippen.
Genau, den kannst du dir einfach so reinkippen. Und genau, dass das ein Punkt ist, dass man eben, ja, das geiler findet, eben da nicht so viel Aufwand quasi betreiben zu müssen. Und der zweite, und den finde ich eben auch sehr interessant, der geht ein bisschen wieder zurück auf das, was wir immer hatten, ne? Unsere tolle Formel. Menschen lieben Fett.
Ja.
Und geschmolzener Käse suggeriert quasi eher, dass er fettig ist, als harter Käse. Ne? Man kennt das ja auch so, wenn so ein bisschen Öl vielleicht auch rauskommt. Also es hat diese, die Wahrnehmung ist einfach von diesem öligen, kalorienreichen Lebensmittel, wenn das geschmolzen ist. Ne?
Ja.
Also es hat eine viel öligere, viel fettigere, ne, Natur irgendwie, so, obwohl es quasi nicht mehr ist. Ne? Also wenn du denselben Käse einfach so isst, wenn du Mozzarella so isst, dann fühlt er sich eigentlich nicht so fettig an. Aber wenn er so zerschmolzen ist, so, und dann, ja.
Aber dann ist es quasi so, dass wir dann quasi antizipieren, dass da mehr Fett
ist. Genau, richtig. Ja. Und das haben wir ja schon mehrmals jetzt herausgefunden. Das finden wir eben ziemlich geil. Genau, und das eben auch Wissenschaftler, Forscher gehen davon aus, dass eben vor allem, dass dieser fettige Anschein ist, den wir so geil finden. Ja, und also ich habe auch noch dann teilweise gelesen, dass das dass diese Erhitzung, diese Hitze den Umami-Geschmack und generell den Geschmack mehr rausbringt, aber das ja, ist ein bisschen, das ist ja, also ist ein bisschen natürlich simpel so zu, ich weiß nicht, ob das wirklich so gemessen werden kann, ob das jetzt wirklich den Geschmack mehr rausbringt, aber ist ja auch tatsächlich so, ne, häufig, wenn man Sachen irgendwie anbrät oder so, sind die sehr viel schmackhafter.
Ja, auf jeden Fall, da leitest du direkt über zu einer anderen Frage, und zwar, wieso tut Pizza denn so lecker sein? Und ich würde sagen, ein großer Faktor, ich habe mir das durchgelesen, ist sicherlich der Käse, den du ja gerade schon beschrieben hast, der, warum wir den Käse so gut finden, weil, ne, je mehr Käse, desto besser die Pizza.
Ja.
aber die Pizza hat natürlich auch noch einige andere Zutaten. Und zwar der Boden beispielsweise, Hefe, Mehl und warmes Wasser. Wenn man das zusammenpackt, entsteht Kohlendioxid. Ich versuche jetzt mal heute deinen Part mit.
Also schlecht für die Umwelt.
Versuche mal deinen Part mit dieser ganzen Chemie-Sache.
Sehr schön.
Und dann gibt es noch die Tomatensoße, die ja die beliebteste ist, die die Säure enthält. Und wenn man das alles zusammenpackt, natürlich noch der Käse mit Proteinen und Fetten, die wir auch gut finden, so. Wenn wir das alles zusammenpacken und in den Ofen tun, dann gibt es diese sogenannte Maillard-Reaktion. Und zwar bedeutet die, dass durch das Erhitzen, also wenn das im Ofen ist, Aminosäuren, Proteine und solche Sachen eine Reaktion eingehen und neue Verbindungen zusammengeführt werden. Und diese Verbindungen findet unser Körper gut und isst sie gerne. Und dass dieser Geschmack des Gebratenen oder dieser Geschmack des Gebackenen oder sowas, der nochmal einen anderen Geschmack hat, der spricht quasi unseren Körper an.
Ja.
Weswegen wir das sehr lecker finden.
Ja, ich meine, roher Brotteig ist jetzt zum Beispiel auch nicht so geil. da fällt mir noch was ein. Und zwar zu dem Thema kann ich mich daran erinnern, mal einen Galileo-Beitrag gesehen zu haben. Und in diesem Galileo-Beitrag wurde ein Mann, ich glaube, es war auch ein Amerikaner, besucht, der laut eigener Aussage aber es wirkte auch sehr, sehr authentisch, seit, ich glaube, es waren 20 oder 30 Jahren, sich ausschließlich von Pizza ernährt. Also ich weiß nicht, wahrscheinlich hat er hier und da, wenn er irgendwie auf Familienfeiern oder so ist, nicht, aber quasi wenn er quasi sich entscheiden konnte, was er isst, also er isst drei Pizzen am Tag eigentlich immer so. Und, oder vielleicht auch mal vier, keine Ahnung, auf jeden Fall ernährt er sich ausschließlich von Pizza morgens, mittags, abends. So, und das war ein Typ, also ich glaube, der hatte irgendwie, glaube ich, auch ein bisschen körperlichen Job, also ich glaube, der war irgendwie ein
Pizzabäcker?
Nein, tatsächlich nicht. Der war irgendwie so, keine Ahnung, Kfz-Mechaniker oder sowas. Also das ist schon auch, der hat sich schon auch bewegt, aber der sah ganz, ganz normal aus. Der sah wie ein Kern gesund aus. Und ja, dann haben die mit dem eben Tests gemacht. Und wie gesagt, er isst seit 30 Jahren nur Pizza. Und der Doktor hat rausgefunden, alles bestens. Also er hat keinen Mangel an irgendwas. Und das ist ja eben auch, was du sagst, ne? Man hat und er hat auch fast ausschließlich nur Pizza Margherita gegessen, also nicht irgendwie mit viel Gemüse oder so. Aber ne, man hat die Kohlenhydrate, man hat durch den Teig, man hat die Proteine und Fette durch den Käse, man hat durch die Tomaten hat man noch einige Vitamine. Und ja, also Pizza ist auch ja, quasi echt ein Ein vollkommenes Mahl.
Ja.
Ja.
Also an euch da draußen, esst mehr Pizza für mehr eure Pizza Gesundheit.
Oder bestenfalls nur noch Pizza.
Am besten nur noch Pizza.
Ja, sehr schön.
Gut.
Hast du noch was? Sonst hätte ich auf jeden Fall noch eine Empfehlung, die ich loswerden muss.
Hau raus.
Und zwar kann ich an dich, lieben Andi, aber auch an alle, die uns zuhören, eine YouTube-Sendung sehr empfehlen. Und zwar gibt es auf YouTube eine Reihe, und zwar heißt sie The Pizza Show von, ich weiß nicht, oder irgendwie dem Munchies-Kanal von Vice, ist das so der Fernsehkanal, und das ist echt super. Das habe ich komplett durchgeschaut. Das sind so zwei Staffeln, irgendwie 8 Episoden oder so, die jeweils so eine halbe Stunde gehen. Und das ist ein Pizzabäcker aus Brooklyn, ne? Also italienischer Herkunft, so richtig, wie man sich das vorstellt. Und super hochwertig produziert. Und der geht dann rum, irgendwie in der ersten Staffel in Amerika, also dann auch erstmal in Brooklyn, ne? Generell in anderen Vierteln in New York, aber dann auch in anderen Städten von Amerika, und zeigt so eben unterschiedliche Pizzaläden, spricht mit unterschiedlichen Leuten. In der zweiten Staffel geht es dann nach Italien und geht da dann auch, wie wird Mozzarella hergestellt, und so, ne, auch so ein bisschen auf den Spuren der Pizza, so die, was sind die ältesten, also es gibt auch zum Beispiel in Brooklyn irgendwie eine Pizzeria, die ist auch über 100 Jahre alt, irgendwie auch Anfang 20. Jahrhundert oder so, wie kam die Pizza nach Amerika und so. Super hochwertig produziert, super coole Leute, große Empfehlung von mir. Und danach hat man auch nochmal eine ganz andere Sicht auf Pizza auf jeden Fall. Und ja, ich muss auch sagen, jetzt, also Pizza ist wirklich eins der geilsten Essen, finde ich. Und es, ja, ich freue mich jedes Mal, wenn ich dazu komme, Pizza zu essen.
Ja, freue ich mich auch. Vielleicht ist das der Start in eine 30-jährige Pizzakarriere, dass wir jetzt nur noch Pizza essen.
Ja, vielleicht.
Ja.
Ja, in diesem Sinne.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören an euch.
Vielen Dank. Vielen Dank, Andi.
Und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Bis in 2 Wochen. Ciao, ciao.
Tschüss.